ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Heute ist der 15. Juli ein Feiertag in der Türkei. Der Demokratie ve Milli Birlik Günü. Der Tag der Demokratie und der nationalen Einheit soll an die Nacht vom 15. auf den 16. Juli vor 10 Jahren erinnern. Damals putschten Teile des türkischen Militärs. Staatspräsident Erdogan rief die Bürgerinnen und Bürger der Türkei auf die Straßen und Plätze, um sich den Soldaten entgegenzustellen. Dabei starben mehr als 250 Menschen, Tausende wurden verletzt. Für den Staat sind die Toten Märtyrer, die die Türkei verteidigt haben. Landesweit wurden Straßen, Brücken und Plätze nach ihnen benannt. Noch in der Nacht des Putschversuchs sagt Präsident Erdogan Sätze, die berühmt werden.
Dieser Aufstand ist ein großes Geschenk Gottes an uns. Warum? Weil er unseren Streitkräften, die rein sein müssen, die Gelegenheit bietet, sich zu säubern.
Auch 10 Jahre später sind die Vorgeschichte, die Ereignisse jener Nacht und die Folgen des Putschversuchs noch immer nicht vollständig aufgeklärt.
Professor Dr. İbrahim Kaboğlu ist Jurist und Verfassungsrechtler. Er sagt, der 15. Juli 2016 hat die Türkei entscheidend verändert.
Der Ausnahmezustand wurde wenige Tage später ausgerufen und die Ereignisse des 15. Juli dienten als politische Legitimation für diesen Prozess. Damit begann eine neue Phase der türkischen Politik.
Heute, 10 Jahre später, konzentriert sich die Macht in der Türkei in zuvor ungekannter Fülle bei nur einer Person. Beim Staatspräsidenten, bei Recep Tayyip Erdogan. Can Cumhurcu hat sich den Putschisten damals entgegengestellt. Er ist Muhtar, Ortsvorsteher des Bezirks Cengelköy, das Viertel direkt unter der Bosporusbrücke in Istanbul auf der asiatischen Seite.
Der 15. Juli 2016 war eine schmerzvolle Nacht. Nachdem ich abends mein Büro geschlossen hatte, ging ich durch das Viertel. Dort herrschte eine Atmosphäre der Panik. Ein Freund sagte zu mir, Can, da stimmt etwas nicht. Es sind sehr viele Soldaten vorbeigekommen, in Richtung Brücke.
Die etwa 1500 Meter lange Hängebrücke über den Bosporus wird ein Schauplatz des Putschversuchs. Gegen 22 Uhr abends ist den meisten klar, dass hier ein Angriff im Gange ist. Bewaffnete Soldaten springen aus Lastwagen auf die Fahrbahn der Brücke. Mit Panzern stoppen sie den Verkehr zwischen der asiatischen und europäischen Seite von Istanbul. Gleichzeitig werden Angriffe am Atatürk-Flughafen gemeldet. Auch in Ankara gehen die Putschisten vor. Sie setzen den Generalstabschef des Militärs fest. Sie besetzen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk TRT und lassen ein Manifest verlesen. Der Präsident hätte das Land verraten und Grundrechte beschädigt. Die politische Führung sei entlassen. Jetzt übernehme der Rat mit dem Namen Frieden in der Heimat die Macht in der Türkei. Über der Hauptstadt steigen F-16 Kampfjets auf. Im Laufe der Nacht werden sie sogar das Parlamentsgebäude bombardieren. Staatspräsident Erdogan befindet sich zu der Zeit mit seiner Familie in Marmaris im Südwesten der Türkei. Er macht Urlaub. Ein Attentatsversuch auf ihn schlägt in der Nacht fehl. 2 Leibwächter sterben. Im Istanbuler Bezirk Cengelköy, unterhalb der Bosporusbrücke, erkennt der Ortsvorsteher Can Cumhurcu langsam, was geschieht.
Als jemand, der den Militärputsch von 1980 noch erlebt hat, wusste ich, Panzer und Soldaten haben auf einer Brücke nichts zu suchen, besonders nicht in einer Metropole.
In der aufgeheizten Atmosphäre kann Cumhurcu niemanden erreichen, weder den Gouverneur noch den Polizeipräsidenten. Also organisiert er den Widerstand selbst, mit den Leuten aus seinem Viertel, die sowieso schon auf der Straße sind.
Ich ließ Fahrzeuge vor einer Polizeistation positionieren. Außerdem kippten wir große Blumenkübel, Betonbarrieren und sogar Masten um, um die Straßen zu blockieren. Wir errichteten Barrikaden, damit niemand passieren konnte.
Wenn Can Cumhurcu heute über die Ereignisse von vor 10 Jahren spricht, dann erwähnt er immer wieder, sie hätten damals nicht geglaubt, dass die Soldaten wirklich auf sie schießen würden, auf die eigenen Mitbürger. Doch irgendwann kommen die Soldaten immer näher. Cumhurcu hat heute noch Videos davon auf dem Handy.
Da sieht man mich dunkel. Schau. Da werde ich getroffen. Ich habe die Kugel abbekommen.
Sein Rücken ist aufgerissen. Er verliert Blut. Sie ziehen ihn aus dem Schussfeld. Im Krankenhaus wird Cumhurcu versorgt. 3 Tage lang bleibt er auf der Intensivstation. Auch sein Neffe Osman wird in Cengelköy angeschossen. Er überlebt den Putschversuch nicht. Das Militär hat in der Türkei mehrmals geputscht. 3 gewählte Regierungen wurden so gestürzt. 1960, 1971 und 1980 übernimmt das Militär die Macht. 1997 sorgt der sogenannte postmoderne Coup unblutig für den Rücktritt der Regierung ohne Einsatz von Waffen. Der Verfassungsrechtler Professor Dr. İbrahim Kaboğlu hat sich in seiner Arbeit intensiv mit Militärputschen beschäftigt. Er geht davon aus, dass die islamische Gülen-Bewegung den Putschversuch im Jahr 2016 organisiert hat, nachdem sie sich mit der AKP und Präsident Erdogan überworfen hatte.
Hier sehen wir eine Struktur, die von einem zivilen Partner mit aufgebaut wurde und die sich unter einem religiösen Mantel organisierte. Es konnte vorkommen, dass ein Imam, der gleichzeitig Universitätsdozent war, faktisch über einem General stand. So etwas hatten wir in der Geschichte der Türkei bei keinem früheren Putsch erlebt.
Über Jahrzehnte hat der Prediger Gülen in der Türkei ein Netzwerk aus Schulen, anderen Bildungsstätten und Medien aufgebaut. Seine Bewegung umfasst etwa 8 Millionen Mitglieder. Und sie zielt darauf ab, nach und nach wichtige Positionen im Staat einzunehmen. Fethullah Gülen selbst formuliert es im Jahr 1999 so.
Die Anwesenheit unserer Leute in der Justiz, in der Verwaltung und anderen lebenswichtigen Institutionen darf nicht als bloße Anwesenheit einzelner Personen verstanden werden. Sie sind eine Garantie für die Zukunft in diesen Einrichtungen. Sie sind der Pulsschlag unserer Existenz und bis zu einem gewissen Grad ihre Absicherung.
Um einem Prozess wegen Untergrabung des Staats zu entkommen, geht Gülen 1999 zwar ins Exil in die USA. Von dort aus aber unterstützen er und seine Bewegung die neue Partei von Recep Tayyip Erdogan. Gülen und Erdogan eint die Ablehnung der laizistischen Ideen des Staatsgründers Atatürks, der Trennung von Staat und Religion. Sie wollen eine konservativ-islamische Türkei. Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt, die AKP, gewinnt bei den ersten Wahlen 2002 überraschend und aus dem Stand. Im Gegenzug steigen Gülen-Anhänger auf, in der Partei und in Behörden. Sie ziehen für die AKP ins Parlament ein. Jetzt ist Gülen mit seinem Netzwerk eine Art Koalitionspartner für Erdogan, inoffiziell zwar, aber sehr mächtig. Erst Jahre später beginnen sich die beiden Partner auseinander zu bewegen. 2012 will die von Gülen dominierte Justiz gegen Geheimdienstchef Fidan vorgehen, der heute Außenminister ist. Als Erdogan 2013 ankündigt, alle Gülen-Schulen in der Türkei schließen zu wollen und der Bewegung somit eine starke Einnahmequelle wegzunehmen, eskaliert der Machtkampf vollends. Staatsanwälte, die als Gülen nahe gelten, eröffnen Korruptionsverfahren gegen hochrangige AKP-Politiker. Mitschnitte von Telefonaten tauchen auf, in denen Erdogan seinen Sohn Bilal vermeintlich anweist, Bargeld in Millionenhöhe verschwinden zu lassen. Erdogan weist diese Aufnahmen als falsch und manipuliert zurück, bis heute. Doch er reagiert. Die beschuldigten Minister entlässt er und er entfernt gleichzeitig Gülen-nahe Polizisten und Staatsanwälte aus dem Dienst. Gülen-Schulen werden geschlossen. Der Bruch zwischen den einstigen Weggefährten Gülen und Erdogan ist offensichtlich. Und dann kommt der 15. Juli 2016. Es ist etwa Mitternacht. Der Putschversuch läuft. Vieles ist unklar und diffus. Staatspräsident Erdogan, der sich immer noch in Marmaris befindet, ruft auf dem Handy der Fernsehmoderatorin Hande Fırat an. per FaceTime.
Hallo.
Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
İyi akşamlar.
Es ist ein ungewöhnliches Bild. Die Moderatorin hält ihr Handy in die Kamera. Der Präsident ist auf dem Bildschirm zu erkennen. Er spricht live im Fernsehsender CNN Türk.
Ich rufe unser Volk auf, sich auf den Plätzen unserer Provinzen zu versammeln, an den Plätzen und den Flughäfen. Sie, diese Minderheitsgruppe mit ihren Panzern und Geschützen, sie sollen kommen. Was immer sie tun wollen, sollen sie dort gegenüber dem Volk tun. Eine Macht, die stärker ist als die Macht des Volkes, habe ich bis heute nicht gekannt.
Das scheint jetzt die Strategie. Die Menschen auf die Straße schicken und hoffen, dass die Putschisten davor zurückschrecken, ein großes Massaker anzurichten. Unterstützt wird Erdogan von der Telefongesellschaft Turkcell, die in seinem Namen den entsprechenden Aufruf per SMS versendet. Mehr als 30 Millionen Menschen in der Türkei erhalten die SMS auf ihre Mobiltelefone. Zusätzlich verbreiten die Muezzine von den Moscheen in Ankara und Istanbul den Aufruf ebenfalls. Und es zeigt Wirkung. An vielen Orten strömen die Menschen auf die Straßen. Viele haben die türkische Flagge dabei. Sie klettern auf Panzer und reden auf Soldaten ein. Die Putschisten werden überall behindert. Nachschub kommt nicht durch. Militärfahrzeuge werden gestoppt. In den Morgenstunden des 16. Juli bricht der Putschversuch zusammen. Mehr als 250 Menschen sind in der Nacht gestorben. Nach offiziellen Angaben des türkischen Militärs waren an dem Staatsstreich mehr als 8.500 Soldaten beteiligt, mit 35 Kampfflugzeugen, 37 Hubschraubern, 74 Panzern und 3 Kriegsschiffen. Einer der Soldaten, der dabei war, heißt Burak Oker. Er war Militärschüler und am 15. Juli 21 Jahre alt. An dem Abend waren er und seine Kameraden eigentlich in einem Ausbildungslager. Im Istanbuler Stadtteil Sultanbeyli sitzt seine Mutter Fatma im Wohnzimmer und erinnert sich.
Er hat uns erzählt, dass er in der Nacht Wachdienst hatte und dann von seinen Posten zurückgerufen wurde. Man habe ihnen gesagt, es gäbe einen Terroranschlag. Sie wurden in Busse gesetzt, angeblich um nach Istanbul zu ihrer Unterkunft zurückzufahren.
Doch stattdessen werden die jungen Kadetten zu einer Mautstation auf der Autobahn gebracht. Strategisch gelegen in der Nähe des zweiten Flughafens Sabiha Gökçen.
Es herrschte völliges Chaos. Die Schüler mussten aus den Bussen mitten in die Menschenmenge aussteigen. Davon gibt es Videoaufnahmen. Man sieht, wie die Jungen fast kriechend auf den Knien an den Leitplanken entlanglaufen, um sich vor der Menge in Sicherheit zu bringen.
In Fatmas Wohnzimmerregal stehen gerahmte Bilder. Darauf sie mit Mantel und Kopftuch und ihr Sohn Burak. Mit Bart und zerzaustem Haar. Es sind Bilder aus dem Gefängnis. Burak Oker ist wegen seiner Beteiligung am Putschversuch verurteilt worden, zu erschwerter lebenslanger Haft. Fatma Oker ist überzeugt davon, dass ihr Sohn in dieser Nacht keinen Schuss abgegeben hat. Ballistische Gutachten würden das bestätigen, erzählt sie. Schmauchspuren habe es an Buraks Händen keine gegeben. Dennoch ist ihr Sohn seit 10 Jahren im Gefängnis. Alle 2 Wochen kann sie ihn dort besuchen.
Wenn ich öffentlich sage, ich will meinen Sohn zurück, ich habe ihn dem Staat anvertraut, dann kommen sofort 2 Polizisten, halten mich und sagen, festgenommen, ich habe schon mehrere Verfahren gegen mich.
Fatma Oker hat sich mit anderen Eltern, die Gerechtigkeit für ihre Kinder wollen, organisiert. Denn Burak ist nicht der einzige Militärschüler, der ahnungslos in den Putschversuch geschickt wurde und jetzt im Gefängnis sitzt. Doch nach 10 Jahren sind die Rechtsmittel in der Türkei völlig ausgeschöpft. Die ehemaligen Militärschüler sind im Gefängnis 10 Jahre älter geworden. Jetzt wartet Fatma Oker auf eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort ist die Türkei zwar Mitglied, ignoriert aber Urteile, die ihr politisch nicht zu gefallen scheinen.
Sie haben bewusst in Kauf genommen, unsere Kinder zu opfern und sie zu verurteilen. Für ihre eigenen Interessen haben sie diese jungen Menschen geopfert. Denn eines fällt auf, unter den höheren Dienstgraden gibt es nur sehr wenige Festgenommene oder Verurteilte.
Das ist für Fatma Oker ein Hinweis darauf, dass irgendetwas an dem Putschversuch nicht stimmen kann.
Wir sagen heute, diejenigen, die aus diesen Ereignissen einen Vorteil oder einen Nutzen gezogen haben, müssten eigentlich als die Verantwortlichen untersucht werden.
araştırılması lazım.
Bu olayın aydınlatılamaması. Düşünsenize yani bir ülkenin.
Stellen Sie sich vor, es gibt einen Attentatsversuch auf den Präsidenten Ihres Landes und einen Putschversuch. Aber trotzdem liegt vieles noch im Dunkeln. Viele Fragen sind noch unbeantwortet, viele Dinge wurden nicht aufgeklärt. Das enttäuscht einen zwangsläufig.
Bu da ister istemez insanı hayal kırıklığına uğratıyor.
Auch das Leben von Nihal Olçok verändert sich am 15. Juli 2016 radikal. Als die Ereignisse des Abends beginnen, brechen ihr Mann Erol und ihr 17-jähriger Sohn Abdullah von zu Hause auf. Erol Olçok ist zu der Zeit einer der engsten Berater von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der weilt zu dem Zeitpunkt noch an der Mittelmeerküste. Nihal Olçok sagt, ihr Sohn und ihr Mann hätten eigentlich zu einem Notfalltreffen mit weiteren Mitarbeitern des Präsidenten gewollt. Stattdessen fahren sie auf die Bosporusbrücke.
Benim oğlum da, babası da.
Mein Sohn und sein Vater starben dort unter den 253 Toten. Zumindest über meinen Sohn kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sprechen. Über seinen Vater habe ich immer noch offene Fragen. Wurde er gerufen? Ist er freiwillig gegangen? Für mich sind diese Dinge noch ungeklärt.
Das, was Nihal Olçok hier nur andeutungsweise erwähnt, hat sie an anderer Stelle deutlicher zum Ausdruck gebracht. Nämlich die Frage, wirkt etwas realistischer, wenn man das opfert, was einem selbst am nächsten ist? Beim Begräbnis von Erol und Abdullah ringt Erdogan um Fassung.
Erol war natürlich ein Weggefährte von mir.
Abdullah?
Abdullah. Er war ein junger Mensch von unschätzbarem Wert. Möge Allah ihn mit seinem Paradies und der Anschauung seines Antlitzes ehren.
Seit dem Begräbnis hat Nihal Olçok nichts mehr von Recep Tayyip Erdogan und seiner Frau gehört, erzählt sie. Auch das ist jetzt 10 Jahre her. Mittlerweile gehört sie zu den Menschen in der Türkei, die nicht davon überzeugt sind, dass die offizielle Darstellung und die Realität übereinstimmen. Ein Putschversuch möglich. Doch wem hat er genützt?
Heute ist die Türkei praktisch zu einem Einparteienstaat geworden. Wir sehen es doch. Am Ende des Tages gibt es nicht einmal eine echte Opposition mehr. Eigentlich leben wir bereits in einer Einparteien-Ära. Und in jener Nacht wurde am meisten der Partei und Erdogan gedient. Das sehen wir heute.
Es ist nach wie vor nicht vollständig bekannt, wer die Drahtzieher hinter dem Umsturzversuch sind. Klar scheint, dass die Putschisten übereilt handeln, früher als geplant. Denn es gilt als gesichert, dass Geheimdienstchef Hakan Fidan bereits am Nachmittag darüber informiert war, dass ein Putsch bevorsteht. Ob die Regierung ihn bewusst geschehen ließ, wie oft behauptet wird, ist völlig offen. Die Regierung Erdogan macht die Gülen-Bewegung verantwortlich. Sie wird jetzt als Fethullahçı Terror Örgütü bezeichnet, als fethullahistische Terrororganisation, kurz FETÖ. Schon am Tag nach dem 15. Juli werden tausende Menschen entlassen und festgenommen. Viele Anhänger von Fethullah Gülen verlassen die Türkei fluchtartig, viele auch in Richtung Deutschland. Die Strafaktionen danach reichen weit über die Armee hinaus. Gerichte, Schulen und Unternehmen werden gesäubert, hunderte Medien und Verlage geschlossen, mehr als 170 Journalisten hinter Gitter gebracht. Der Jurist Professor Dr. Ibrahim Kapoğlu sagt, die AKP-Regierung habe die Gelegenheit genutzt, um weitere politische Gegner auszuschalten.
Rund 130.000 Menschen wurden durch Notstandsdekrete aus dem Staatsdienst entfernt und gleichzeitig wurden ihnen die üblichen Rechtswege weitgehend verschlossen. Die Maßnahmen richteten sich nicht nur gegen Personen, die tatsächlich der Gülen-Bewegung angehörten oder später als FETÖ-Mitglieder bezeichnet wurden. Sie gingen weit darüber hinaus. Betroffen waren auch säkulare Bürger, Menschenrechtsverteidiger, demokratische Kreise, Linke, Sozialisten und viele andere Gruppen, die von der Regierung als Gegner wahrgenommen wurden, wurden auch ins Visier genommen.
Darunter auch Wissenschaftler. İlhan Özgel ist einer von ihnen. Der Professor für Politikwissenschaft an der renommierten Mülkiye-Universität in Ankara befindet sich im Sommer 2016 als Gastwissenschaftler in London. Gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls als Wissenschaftlerin arbeitet. Kurz nach dem Putschversuch bekommen sie eine Benachrichtigung. Als Staatsbedienstete im Ausland werden sie aufgefordert, innerhalb von 15 Tagen zurückzukehren.
Wir waren hin und her gerissen. In der Woche nach dem Putschversuch hieß es, auf der Straße würden sie Leute kontrollieren und ihre WhatsApp-Nachrichten lesen. Wir fragten uns, womit werden wir konfrontiert sein? Werden sie uns am Flughafen abholen, zur Polizeiwache? Mit dieser Anspannung sind wir zurückgekehrt. Wenn wir nicht zurückgekehrt wären, hätten sie uns nach einiger Zeit entlassen. Unser Pass wäre irgendwann abgelaufen und wir wären zu Asylbewerbern geworden.
İlhan Özgel weiß um die angespannte Lage. Spätestens seit er und etwa 2000 seiner Kolleginnen und Kollegen einen Friedensappell der Gruppe Akademiker für den Frieden unterzeichnet haben. Darin hatten WissenschaftlerInnen den türkischen Staat dazu aufgefordert, die militärischen Einsätze in den kurdischen Gebieten im Südosten der Türkei einzustellen und eine friedliche Lösung für den Kurdenkonflikt zu finden. Staatspräsident Erdogan warf den Unterzeichnenden Terrorpropaganda vor. Einige waren schon vor dem Putschversuch vom Dienst suspendiert und festgenommen worden. Özgel und seine Frau entscheiden sich. Sie kehren in die Türkei zurück. Die Entlassungswelle läuft bereits. Dass sie als Wissenschaftler aus dem Staatsdienst entfernt werden könnten, halten sie für möglich. Für den Fall wollen sie zurück ins Ausland. An einem Freitagabend, es ist nach Mitternacht, erhält Özgel einen Anruf. Ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter informiert ihn. Auf einer neuen Version der Liste mit den Namen der Entlassenen steht jetzt auch sein Name. Außerdem wird ein Ausreiseverbot verhängt. Der Plan, ins Ausland zu gehen und dort weiter zu lehren und zu forschen, ist also hinfällig. So wie Özgel wurden viele Wissenschaftler von jetzt auf gleich kaltgestellt.
Das hat die Menschen schwer getroffen. Es gab drei große Einflüsse. Erstens einen psychologischen. Man wird zu Unrecht von seinem Arbeitsplatz entfernt. Für mich ist das Psychologische eines der schwersten Probleme. Zweitens wurden die Menschen wirtschaftlich getroffen. Natürlich. Und drittens, die meisten Freunde von mir waren Menschen, die mit großer Leidenschaft Universitätsdozenten waren.
Viele von ihnen haben keine anderen Qualifikationen. Sie stehen vor dem Nichts.
In dieser Zeit sagte ein AKP-Abgeordneter etwas sehr Bitteres. Ich wünsche, es trifft ihn eines Tages selbst. Als man ihn fragte, was diese Menschen denn jetzt machen sollen, sagte er, sie sollen Baumrinde essen. Das war gewissenlos und grausam.
Die Wissenschaft ist nicht der einzige Bereich, der nach dem Putschversuch unter Druck gerät. Für türkische Journalisten wird es immer schwerer, unabhängig zu berichten. Viele werden inhaftiert, mit dem Vorwurf, für die Gülen-Bewegung zu arbeiten. Auch wirtschaftliche Strukturen gehen von Gülen-nahen Geschäftsleuten in andere Hände über. In den Jahren nach dem Putsch treibt die Regierung Erdogan den Umbau der Türkei voran. Der Ausnahmezustand dauert 2 Jahre. In dieser Zeit gewinnt Erdogan 2017 erst ein Referendum über eine neue Verfassung. Sie regelt den Übergang zum Präsidialsystem. Die türkische Tradition des Parlamentarismus wird stark geschwächt, unter Protesten der Opposition, und die Entscheidungsgewalt im Amt des Präsidenten gebündelt. Im Juni 2018 dann gewinnt Erdogan die ersten Wahlen im neuen System mit absoluter Mehrheit und das Präsidialsystem tritt endgültig in Kraft. Es verändert die Türkei, sagt der Verfassungsrechtler Kabolu.
Sonra bununla
danach konzentrierten sich nahezu alle exekutiven Befugnisse in den Händen einer einzigen Person. Da diese Person gleichzeitig Parteivorsitzender war, gewann sie auch erheblichen Einfluss auf die Legislative und indirekt auf die Justiz. Die Vorstellung dahinter war offenbar, dass eine solche Konzentration der Macht die politische Kontinuität sichern würde und ein Machtwechsel durch Wahlen immer schwieriger werden könnte.
Doch die Entwicklungen verlaufen anders. Bereits bei den Kommunalwahlen 2019 wird der Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu zum Oberbürgermeister von Istanbul gewählt. Die AKP verliert die größte Stadt der Türkei. Das Bürgermeisteramt mit der größten Strahlkraft im Land fällt in die Hände der Opposition. Inmitten einer massiven Inflation und Wirtschaftskrise gewinnt Staatspräsident Erdogan die Präsidentschaftswahlen 2023 zwar knapp gegen den Herausforderer Kılıçdaroğlu, doch ein Jahr später kommt der Einbruch. Die AKP verliert bei den Kommunalwahlen massiv. Die kemalistische CHP unter neuer Führung ist landesweit stärkste Kraft, zum ersten Mal seit Jahrzehnten.
Genau hier liegt der Hintergrund der Entwicklungen, die wir heute erleben. Die Ereignisse seit dem 19. März, die Verfahren gegen die Stadtverwaltung von Istanbul, die Prozesse in Silivri und viele andere aktuelle Entwicklungen hängen letztlich mit diesem politischen Konflikt zusammen.
Am 19.
März vergangenen Jahres nehmen Polizisten in den frühen Morgenstunden Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu fest. Seine Partei wollte İmamoğlu zum Präsidentschaftskandidaten aufstellen. Die Festnahme führt zu den größten landesweiten Protesten in der Türkei seit über 10 Jahren. Es sind oft junge Menschen, die vergangenes Jahr auf die Straße gehen. Sie kennen nach über 20 Jahren Erdogan keinen anderen Menschen an der Spitze der Türkei. Doch İmamoğlu sitzt seit über einem Jahr hinter Gittern. Wie viele weitere Politiker seiner Partei. Der Gerichtsprozess ist angelaufen, unter anderem wegen Korruption und Bildung einer kriminellen Vereinigung drohen İmamoğlu einige tausend Jahre Haft. Im Mai setzt ein türkisches Gericht den Parteivorsitzenden der oppositionellen CHP ab. Özgür Özel muss Platz machen. Er hatte die Partei neu ausgerichtet, aggressiver aufgestellt und nach der Verhaftung İmamoğlu's sich getraut, Erdogan öffentlich massiv anzugreifen.
Es geht darum, den politischen Machtwechsel zu verhindern, obwohl ein erheblicher Teil der Wählerschaft genau diesen Wechsel fordert. Oder anders gesagt, die Wege zur Wahlurne werden zunehmend erschwert. Und das geschieht mit den schärfsten Mitteln, die ein Staat einsetzen kann, nämlich durch die Justiz und durch Freiheitsentzug. Deshalb sehe ich zwischen dem Putschversuch vom 15. Juli, der anschließenden Verfassungsänderung, der Entstehung des Präsidialsystems und den heutigen politischen Entwicklungen eine direkte Kette von Zusammenhängen.
In der Türkei werden die Korridore des Sagbaren heute immer enger. Der Comedian Deniz Göktaş mit seiner Geschichte über Präsident Erdogan ist dabei nur das jüngste Beispiel.
Ob gut oder schlecht, wir haben einen langen gemeinsamen Weg hinter uns. Ich bin 1994 geboren, im selben Jahr wurde er Bürgermeister von Istanbul. Seitdem haben wir alle wichtigen Stationen seines politischen Werdegangs gemeinsam erlebt. Er ist für mich wie ein mürrischer Nachbar, den ich überhaupt nicht leiden kann. Trotzdem interessiert man sich irgendwie für das Leben des Nachbarn. Was hat er heute gemacht? Was liegt in seinem Müll und so weiter?
Kurz später erklärt Göktaş, Erdogan habe sich vom schüchternen Diktator zum selbstbewussten Diktator entwickelt. Großes Gelächter im Publikum. Vor 2 Wochen wurde der Comedian wegen öffentlicher Anstiftung des Volkes zu Hass und Beleidigung des Präsidenten in Untersuchungshaft genommen.